Das neue Beten, 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 7. Apostel Paulus schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle, zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt, als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Zentraler Vers, der vierte Vers, den können wir wahrscheinlich auswendig, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der eindeutige Gotteswille, dass alle Menschen gerettet werden, das hat zwei Konsequenzen. Wenn wir mit seinem Willen übereinstimmen, dass wir dann das Evangelium auch weitertragen. Dass wir es weitertragen, nicht für uns behalten. Das Evangelium ist keine Geheimlehre. Das erzählt immer der Guide, wenn man in Israel da hinter Haifa über den Karmel fährt. Da gibt es ja die Gemeinschaft der Drusen. Und dann erzählt er, niemand weiß genau, was diese Leute für eine Religion haben. Da gibt es nur einige Eingeweihte, nicht einmal alle, die zu dieser Gemeinschaft gehören, wissen, was sie glauben. Die wissen nur das Allernötigste. Es gibt eine kleine Gruppe von Volleingeweihten und denen muss man ganz vertrauen. So ist das Evangelium nicht. Das Evangelium ist schlicht, klar und einfach und für alle Menschen bestimmt. Das ist unser Erstes, was wir als Jesusleute, als Christen, als Auftrag haben. Das ist auch Jesu letzter Wille, sein Testament. Geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium. Ohne dieses Weitergeben und Weitersagen gibt es eigentlich kein Christsein. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, wie beginnt solches missionarische Leben? Wie fängt das an? Muss ich da einen Schulungskurs machen? Wie sage ich es recht weiter? Oder was gibt es da für Methoden? Nein, wir hören Jesus zu. Die Ernte ist groß, sagt er. Die ist groß. So viele Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben noch jetzt. Darum bittet den Herrn der Ernte. Missionarisches Leben beginnt mit dem Gebet. Das Beten ist die Quelle, aus dem alles andere gespeist wird und fließt. Beten. Das ist unsere erste kurze Überschrift. Beten. Paulus sagt hier, dass man vor allen Dingen tue. Das ist das Erste. Mit dem beginnt alles. Das ist die Grundlage. Beten, die Grundform des Gebets ist tatsächlich bitten. Schon im Deutschen, dass die Wurzel dieses Wortes beten, bitten, um etwas bitten. Das griechische Wort für beten macht das noch deutlicher. Es heißt eigentlich ganz wörtlich Mangel haben, nötig haben. Und in seiner dritten Bedeutung auf Abstand sein. Darum bitten, weil ohne Gott kann der Mensch nicht leben. Wir haben ihn nötig. Wir haben Mangel ohne ihn. Wir sind auf Abstand gekommen. Tatsächlich, gebetet wird in allen Religionen. Ich möchte es nur kurz streifen. Im Islam, ihr habt ja in den letzten beiden Abenden davon gehört, im Islam gibt es das Gebet in sehr eindrucksvoller Form, auch schon vom Äußeren her, das Niederwerfen mit der Stirn, den Boden berühren. Gebet ist im Islam eigentlich nicht bitten. In dem Sinn, man bittet Allah um nichts, das kann man gar nicht. Er ist der, der über allem steht und beobachtet. Gebet ist völlige Unterwerfung und Hinnahme dessen, wie er es führt, Kismet, wie er mein Leben gestaltet, was er für mich vorgesehen hat. Auch der Hinduismus, diese große Weltreligion, vielfachste Formen des Gebets. Ich war jetzt wieder für 3 Wochen in Indien unterwegs. Da halten die Autos heute noch in der modernen indischen Gesellschaft vor den kleinen Tempel am Straßenrand. Der Fahrer steigt geschwind aus und betet vor diesem Götterbild. Beten heißt im Hinduismus im Tiefsten die Götter günstig stimmen. Denn der Hindu geht davon aus, die Gottheiten, die sind gegen uns und ich muss sie beschwichtigen. Beten heißt, sie günstig stimmen, Opfer auch da bringen, Reis, Kokosnuss und was es da alles an Opfern gibt, damit sie nicht gegen mich antreten. Im Buddhismus wird gebetet. Aber dort ist Beten auch nicht Bitten, sondern eigentlich Meditation. Da kann man mit keinem Gegenüber reden. Der Buddhismus, Beten heißt sich in mich selbst versenken, mein Innerstes erfahren und mich ergeben. Auch im Judentum wird gebetet natürlich. Wenn wir die 4. Religion noch nennen. Allerdings, wirklich beten kann nur der, der gerecht ist. Sonst hat alles keinen Wert. Es war revolutionär, wenn Jesus in diesem Gleichnis erzählt, da sind die Pharisäer zornesrot geworden. Da kamen 2 in den Tempel. Der eine stand da, ich danke dir, Vater, was tue ich nicht alles? Er hat seine Gerechtigkeit vor Gott gezeigt. Dies jüdisches Beten. Ich faste, ich gebe den Zehnten, ich mache das alles. Und dann sagt Jesus, und auch ein Zöllner kam. Und der hat gebetet. Ist revolutionär. Das gibt's im Judentum eigentlich nicht. Beten, christliches Beten, Gott lädt uns ein, um alles zu bitten. Wir haben den Anfang des Vaterunsers gesungen. Man nennt es auch ja das 7-Bitten-Gebet. Jesus gibt uns diese Grundform, diese Lehrform, an dem wir unser Beten ausrichten können. Die Grundform des Betens ist Bitten. Und das Bittgebet hat eine umfassende Zusage. Nicht nur so dahingesprochen. Bittet, so wird euch gegeben. Ein kurzer, knapper, eindeutiger, klarer Satz. Das ist die große Zusage an das Gebet. Beten heißt nicht, wir müssen Gott umstimmen. Wir müssen ihm auf die Nerven gehen. Wir müssen unseren Willen ihm deutlich machen. Auch das in seiner ersten Predigt, der Bergpredigt, ist das immer wieder das Gebet, das entscheidende Thema für Jesus, weil das vor allen Dingen unser christliches Leben prägt. Und da sagt er einen Satz, an dem stutzen wir sicher oft. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, ehe denn ihr bittet. Ja, der Normalbürger, wenn er das liest und von Jesus hört, dann denkt er, warum soll ich da noch bitten? Wenn Gott weiß, was ich brauche. drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht auf. Er weiß, ehe denn wir bitten. Das ist klar. Das ist schon im Psalm 139, Vers 16, auch ein Wort, wo wir immer wieder stützen. Deine Augen sahen mich, bevor ich noch bereitet war. Und alle Tage meines Lebens waren in dein Buch geschrieben, als derselbe noch keiner da war. Heißt, das ist ja eigentlich im Grund alles vorherbestimmt. Was soll ich da noch? Was soll ich mich dagegen auflehnen? Es kommt ja doch alles so, wie es Gott will. Gott hat tatsächlich über jeden einzelnen Menschen einen Plan. Und zwar einen Fülleplan. Er hat dich und mich geschaffen, dass wir in unserem Leben Erfüllung haben sollen. Freude, Wachstum, Reife. Gott hat einen Fülleplan, einen Wachstumsplan für dein und mein Leben. Den hat er vorbereitet. Der steht unter dem Vorzeichen, er will mein Bestes. Für jeden von uns, ohne Ausnahme. Allerdings, das ist kein Zwangsplan. Das ist kein Zwangsplan. Gott drängt das uns nicht auf. Beten heißt deshalb, hineinfinden in diesen Willen Gottes für mich. Das ist die persönlichste Form. Er drängt es nicht auf. Ich nehme noch einmal das Beispiel. Der Thomas geht auf eine Jungschar-Freizeit. Meine Frau, die packt ihm eine Tasche und sagt, sieh Thomas, das Wetter ist ja nicht so gut, ich habe dir 6 Paar Socken für die 3 Tage reingetan. Wechsle sie auch, wenn du nasse Socken hast. Da habe ich Unterhemden und Unterhosen, zieh dich immer wieder um. Und dann habe ich auch noch 4 Hemden und einen warmen Pullover. Und da ist Waschsach, das ist deine Zahnbürste, sie hat alles perfekt hingerichtet. Thomas strahlt sie an, nimmt die Tasche und zieht fort. Nach 3 Tagen kommt er wieder, ziemlich ramponiert. Er ist in der Badewanne fast eingeschlafen, die Tasche hat er hingestellt. Meine Frau macht die Tasche auf, die ist perfekt, wie er sie mitgenommen hat. Sie hat alles vorbereitet. Sie hat alles vorbedacht. Aber er hat es nicht so gemacht. Er hat es nicht benutzt, er hat es nicht genommen. Das ist die Frage an uns. Du sagst in meinem Leben, das sind so viele schwierige Wege. Das sind so viele verkorkste Situationen. Das wollte Gott für dich nicht. Das will er nicht für dich. Lebst du deine eigenen Wege? Lebst du deine eigenen Wege? Oder ist dies deine Grundbitte? Deine Grundbitte. Herr, ich möchte hineinfinden in den Wachstumsplan, den du für mein Leben, bevor ich geboren war, schon vorbereitet hast. Das beinhaltet diese persönliche Bitte, die ist nicht nur allgemein gemeint im Vater unser. Dein Wille geschehe. Luther sagt, wir bitten, dass Gottes Wille umfassend geschieht, aber dass er auch bei mir geschieht. Dass er bei mir geschieht. Dass ich in meinem Leben in diesen Plan, in diesen Wachstumsplan, in diesen Fülleplan, den Gott für mich vorgesehen hat, hineinlebe und hineinfinde. Das ist das Wichtigste. Beten. Bitten. obwohl der himmlische Vater weiß, ehe denn ihr bittet. Ich soll bitten, weil er mir nichts aufzwingt. Das tut er nicht. Wir sind ja als Eltern auch nicht so, dass wir unseren Kindern nachspringen durch die ganze Wohnung und sie dann in einer Ecke einfangen und zum Tisch schleppen und ihnen das Essen reinstopfen. Sondern wir warten, bis sie kommen und sagen, ich habe Hunger. So macht's Gott auch. Er zwingt seinen Heilsplan für mein Leben, seinen Wachstumsplan mir nicht auf. Beten, ich bekenne meine Abhängigkeit. Bekenne meine Abhängigkeit. Beten kann eigentlich nur der Demütige. Wer sagt, ich bring's, ich kann's, das bringe ich schon durch, der wird nicht beten. Der wird nicht beten. Im Beten bekenne ich mein Nichtkönnen. Sogar an diesem Punkt, ich weiß nicht einmal, was das Beste für mich ist. Das weiß ich nicht. Kürzlich habe ich einen Studenten wieder getroffen. Ich erinnere mich an die Situation, er kam vollständig fertig, kaputt, war durchs Examen gefallen und hat gesagt, ich bin verzweifelt, ich habe mich ganz offensichtlich geirrt. Dieser Ruf, den ich gemeint habe zu haben, der hat sich nicht bestätigt. Ich mache was ganz anderes und ich habe ihm ganz persönlich, habe ich so zu ihm gesagt, nein, das machst du nicht. Fängst heute, gestern bist du durchgefallen, du fängst heute wieder an, dich vorzubereiten fürs Examen. Das war eine harte Aufgabe, er musste die Zulassungsarbeit und alles wieder schreiben. Innerhalb von 4 Monaten, du schreibst, du lernst die nächsten 4 Monate Tag um Tag konzentriert. Du machst es noch einmal. Er hat es gemacht und hat dann sein Examen bestanden, er hat ihn unserer Kirche eine sehr, sehr wichtige Aufgabe inzwischen. Der Herr gebraucht ihn. Und jetzt konnte er das sagen, das liegt jetzt fast 20 Jahre zurück und hat gesagt, du, das war eine der wichtigsten Erfahrungen überhaupt, die ich in meinem Leben gemacht habe. Eine der wichtigsten, einmal wirklich vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Und ich konnte ihm damals das so sagen, weil ich das selber erlebt habe. Wisst ihr, ich habe Abitur gemacht, war spitzenmäßig in Deutsch, ich konnte schon immer gut schreiben und reden, also das war absolut klasse, aber eine unendliche Null in Physik und Mathe. Da war nichts drin, ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte, das geht nicht in meinen Kopf. Und wenn wir Mathematikunterricht hatten, dann hat mein Lehrer, der war sehr philosophisch angehaucht, dann haben wir diskutiert über Philosophie und alles und am Schluss hat er der Klasse noch einige Aufgaben gegeben und zu mir hat er gesagt, Grimmer, zum Opferzählen reicht's immer noch. Und er war so gnädig, dass er mir immer eine 4 gegeben hat. Ich hatte ihn die ganze Oberstufe. Aber im Abi hat es nichts mehr geholfen, war eine absolute 6. Und ich war gewählt als Abitursprecher. Und dann kam der Lehrer aus der Besprechung, der Prüfer heraus und hat gesagt, Herr Grimmer, holen Sie mir bitte die und die und die. Er hat, glaube ich, 5 Namen genannt und ich wusste, die sind durchgefallen, habe sie schon sehr bedauert. Und habe die zusammengetrommelt und in ein Klassenzimmer gebracht. Und dann hat er zu mir gesagt, Sie müssen auch da bleiben. Da ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Und ich habe das für mich selber erlebt. Ich wusste eigentlich schon mit 10, 12 Jahren, ich werde mal Pfarrer. Und jetzt habe ich das erlebt. Also ist das alles nur Einbildung. Steht nichts dahinter. Und dann hat mein Vater damals zu mir gesagt, Du machst es gleich nochmal. Da war damals, dem bin ich heute noch dankbar, der Kultusminister Hahn. Der hat die Prüfungsordnung geändert in diesem Jahr. Und zwar so, dass Mathematik und Physik nicht mehr hauptsächlich gezählt haben. Sonst wäre ich nie durchs Abitur gekommen. Wir beten alle durch den Jugendkreis und die sitzen zusammen. Herr, die Karin, die macht morgen ihr Examen. Lass sie bitte, bitte durchkommen. Ich habe nachher gesagt, seid ihr eigentlich so sicher, dass das für die Karin das Beste ist? Wir wollen immer gleich wegbeten, drum Erfolg beten. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, ehe denn ihr bittet. Dass wir das auch zulassen, dass er Wege der Reife des Wachstums für uns vorgesehen hat, die uns so gar nicht in unsere Erwartung passen. Wer betet, überlässt ihm. Herr, was ist das Beste? Was ist das Wachsende für mich? Ich bete, weil ich nehmen will. Weil ich nehmen will. Herr, ich warte darauf, dass du mir jetzt Weisung gibst, dass du diese nächsten Schritte vor mir aufmachst oder zumachst. Ich will von dir nehmen. Ich will nicht meinen Kopf durchdrücken. Ich bete, weil ich bereit bin, seinen Willen zu tun. Das sind die 5 Punkte, warum ich bete, obwohl der himmlische Vater weiß, bevor ich bitte, was gut für mich ist. Weil er mir nichts aufzwingt, weil ich mir eine Abhängigkeit von ihm bekenne, weil ich nicht weiß, was das Beste für mich ist, weil ich nehmen will und weil ich bereit bin, seinen Willen zu tun. Ich bete und er hört nicht. Das hört man ja oft. Ich habe gebetet, aber der Herr hat mich nicht erhört. Leute, ist Quatsch. Das ist nicht wahr. Es gibt kein unerhörtes Gebet. Ich habe mal einen Artikel für ein Lexikon geschrieben über das Beten. Und nach einem Vierteljahr hat die Lektorin zurückgeschrieben, Ihr Artikel, wir haben den jetzt bearbeitet, aber uns fehlt ein Punkt, das nicht erhörte Gebet. Dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Brauchen Sie nicht schreiben. Jedes Gebet kommt vor Gott und jedes Gebet hört er. Ohne Ausnahme. Es gibt kein nicht erhörtes Gebet. Auf unser Bitten antwortet Gott. Eine dreifache Antwort. Die erste Antwort ist die Ja-Antwort. Wir beten und der Herr gibt. Das ist das Normalste. Wir beten und der Herr gibt uns das. Er führt, er leitet, er ebnet, er hilft uns hindurch. Die Ja-Antwort. Erlebst du das? Erlebst du das? Die Ja-Antwort wirkt Dank. Die zweite Art, wie der Herr unser Gebet erhört, ist die genauso klare Nein-Antwort. Nein, so nicht. Die Nein-Antwort, wo ich gewiss werde innerlich, das ist so nicht richtig, die wirkt vermehrtes Vertrauen. Was wäre denn gewesen, wenn, ich nehme mal diese schärfste Situation, als Jesus in Gethsemane betet, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber und der Vater hätte dieses Gebet erhört. Es wäre keine Rettung geschehen. Es wirkt vermehrtes Vertrauen. Jesus betet dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gebe mich dir hin. Und das Dritte, das ist wohl die schwierigste Art, das ist die Warteantwort. ist die Warteantwort. Die Warteantwort wirkt Geduld. Wie heißt dieser Vers? Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Unser Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Die Warteantwort, die wirkt Geduld. Jetzt erstens zu dieser Ja-Antwort. Ich bete und der Herr antwortet ganz direkt. Das Gebet des Glaubens. Wir nehmen diesen einen Fall heraus, Jakobus 5. Das ist eine dieser Formen des direkten Bittens. Und wo der Herr zusagt, das höre ich, da antworte ich drauf, da gebe ich die Ja-Antwort. Ist einer unter euch krank, der jetzt... Er suche mit der Zusatzversicherung den besten Professor. Nein, eine schlichte Linie der Bibel: ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Und der Herr wird, jetzt wird er eingreifen. Er wird entweder sofort heilen oder er wird Mut geben zum Tragen oder er wird diese Krankheit zum Zeugnis machen. Das sind die drei Antworten, die drei Ja-Antworten. Auf unser Beten in Krankheit hin. Dieses unbedingte Vertrauen, Herr, ich komme zu dir, so steht's in deinem Wort, ich mache jetzt keine irgendwie geheimen Riten oder irgendwas, sondern ich handle nach deinem Wort und du hast die Zusage gegeben, ich werde antworten, ich werde es erfahren. Das heißt immer wieder das Gebet des Glaubens, dass ich ihm vertraue darin. Ihm wirklich vertraue. Da müssen wir manchmal hineinfinden, wirklich hineinfinden. Ich weiß nicht mehr, wann es war, vor einigen Jahren. Ich war auch wieder in Indien gewesen, habe die Berichte gehört von den Großtaten des Herrn und dann war ich wieder da und eingeladen in der Woche drauf, irgendwo da droben im Wilden Osten zum Geburtstag. Wir sind dorthin gefahren und ich musste aber nachts wieder zurück und auf der Rückfahrt, da hat es begonnen, ich habe Zahnschmerzen bekommen. Fürchterlich. Und dann habe ich so ganz spontan gesagt, so vor mich hin, Herr, jetzt habe ich so viel in Indien gehört, wie du eingreifst und hilfst und ich habe jetzt Zahnschmerzen, ich brauche jetzt deine Hilfe, bitte nimm die weg. Und während ich so gebetet habe, habe ich dann gleich gedacht, bist ja selber schuld. Das weißt du schon lange, dass du dein Loch im Zahn hast, du hast nur Angst vor dem Zahnarzt. Wär's gegangen, hätt's jetzt keine Zahnschmerzen. Dann habe ich gesagt, Herr, das stimmt schon, aber ich brauche jetzt einfach auch einmal für mich diese ganz direkte Erfahrung. Bitte, nimm die Zahnschmerzen weg. Und schon wieder hat die Stimme in mir gesprochen, schon komisch. Der Herr ist beschäftigt mit weltweit Geschichte machen und es gibt so viele Probleme und du kommst mit deinen komischen Zahnschmerzen, der hat sicher Besseres zu tun. Und dann habe ich zum dritten Mal gesagt, Herr, das stimmt alles, du hast sicher Besseres zu tun. Aber ich klammere mich jetzt einfach an dich. Und dann waren die Zahnschmerzen weg. Da fährt man mit der Zunge zu, wirklich? Und so nach einer Viertelstunde, ha, echt? Kommt es wieder? Nächsten Sonntag war Sonntag, bin aufgestanden, Zahnschmerz war tatsächlich weg. Dann habe ich gesagt, Herr, gell, ich bin komisch, aber ich danke dir. Ich danke dir. Du sagst in deinem Wort, ich darf kommen. Und jetzt hast du es so gemacht. Ich freue mich drüber. Ich habe mich dann am Dienstag beim Zahnarzt angemeldet. damit das Loch zugeht, zugemacht wird. Das gehört dann auch dazu. Aber dieses kindliche Vertrauen, dass wir da immer mehr hineinfinden, das Gebet ist nicht die letzte Möglichkeit, sondern die erste. Zwei Geschwister, gestandenen Alter, beiden wird Krebs festgestellt. Der eine, der Mann, er lässt sich operieren, Chemotherapie, was da alles dann dazugehört, er hat es auch sehr gut vertragen, hat immer wieder große Hoffnung gehabt, aber man sah, und er hat es dann gemerkt, es geht langsam aber sicher, lassen die Kräfte nach, es geht auf ein Ende zu. Und als er ganz am Ende war, dann hat er gesagt, Herr Pfarrer, gibt es da nichts auch etwas in der Bibel, dass man betet, wenn man krank ist? Dann habe ich gesagt, doch, das gibt es. Und dann haben wir das getan. Der Herr hat ihn nicht geheilt, aber er hat ihm soweit diese Ja-Antwort gegeben, er ist im Frieden gestorben. Seine Schwester, die hat die Diagnose bekommen, Krebs. Und dann hat sie angerufen und gesagt, bevor ich irgendetwas anderes jetzt mache mit irgendeiner Behandlung, ich möchte das machen, was in der Bibel steht. Handeln Sie, kommen Sie, dass wir das nach Jakobus 5 tun. Und wir sind bei ihr gewesen, haben den Herrn angerufen und haben gesagt, Herr, du kennst die Situation, du weißt auch um ihr Vertrauen zu dir, sie will nichts anderes jetzt tun. Und der Herr hat die klare, eindeutige Ja-Antwort gegeben. Ohne Operation, ohne Chemo. Der Krebs ist nicht ausgebrochen, war weg. Es sind zwei Christen gewesen. Das Gebet ist nicht die letzte Möglichkeit. Wir können uns ruhig jetzt dran prüfen, wie ist das bei mir? Ich bin immer wieder tief beschämt, da steht der Sünder rar vor mir. Dann erzählt er, ist einer unserer Hauptpastoren, zuständig für ein Gebiet droben im Dschungel. Dann sagt er, wir haben in einem Dorf so viel Ablehnung und Gegenwehr bekommen. Sie haben uns so oft geschlagen und fortgetrieben. Und trotzdem hat sich eine kleine christliche Gemeinde gebildet, 12 Leute. Und dann wurde einer der Gemeindeglieder, der ging auf sein Feld und ist dort umgefallen. Da lag er tot. Das ging wie ein Lauffeuer durchs Dorf. Da seht ihr, das ist die gerechte Strafe. Unsere Götter haben doch Macht. Und dann kam der Sünder Rau mit zwei Gemeindeältesten und sie haben ihn in die Kirche, in ihre kleine Bambuskirche getragen. Und er hat gesagt, wir haben 24 Stunden gebetet. Und dann stand dieser Mann auf. Das Gebet des Glaubens, das hat eine ungeheure Wirkung gehabt. In unserem Dorf, hat er erzählt, sind nun weit über die Hälfte Christen. Das Gebet des Glaubens. Mir ist auch bei mir selber bewusst geworden, wie schwierig das für uns ist. Mir lag die Frage auf der Zunge, ja, war er denn wirklich tot? Dieses kindliche Vertrauen. Ich bete und der Herr sagt nein, weil er es überblickt. Wie ist das bei Paulus gewesen? Dreimal habe ich zum Herrn gefleht. Wir wissen nicht genau, was es bei ihm war, was er für eine Krankheit, ob eine körperliche oder seelische Krankheit er hatte. Aber er hat es als Anfechtung erlebt, als Lahmlegung, dass mich des Satans Engel mit Fäusten schlage. Und er hat zum Herrn gerufen, Herr, wenn das weg wäre, wenn ich da frei wäre, ich könnte ganz anders für dich eintreten. Ich könnte viel, viel umfassender für dich Bote sein. Dreimal. Und dann bekommt er die Nein-Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus blieb zeitlebens in seinem ganzen Dienst ein schwer gezeichneter Mann, aber gerade darum im Segen. Der Herr überblickt's. Nein-Antwort, die gilt auch für unsere ganz direkten Krankheitsbeschwerden. Durch manche Krankheit, durch manches körperliche oder seelische Leiden will der Herr Jesus in deinem Leben eingründen, vertiefen, Frucht schaffen. Und deshalb ist die Erhörung nicht so, dass er das wegnimmt. Dieser Bruder, er war in unserer Gemeinde unverzichtbar, so haben wir alle gedacht, und er wird schwer krank, und es haben sich viele Gebetskreise in den Häusern hin und her gebildet. Wir haben gerufen, Herr, mach ihn wieder gesund, wir brauchen ihn. Wir sind denn gerade in einer so entscheidenden Stelle, wo er mitgearbeitet hat. Wie soll es ohne ihn weitergehen? Und nach einigen Tagen hat sich das, ohne dass wir das irgendwie abgesprochen hätten, geändert, das Gebet. Herr, wir bitten dich, dass du deinen Willen tust. Wir können es zwar nicht verstehen, wir bitten immer noch, dass du ihn heilst, aber wir bitten dich, dass dadurch dein Wille geschieht. Und schließlich hat er zu uns gesagt, betet so, dass mein Sterben und ich weiß, dass ich heim darf, zu einem Zeugnis wird im Ort. Und so ist dann gekommen. Hineingebetet in den Willen Gottes. Er hat das dann gewusst, wir haben das dann alle miteinander in unseren Gebetskreisen wirklich so annehmen können. Und das hat in der Gemeinde eine ganz große, auch äußere Bewegung ausgelöst damals. Ist zum Segen geworden. Gott will, dass wir das bei unserem Bitten immer wieder bedenken, Gott will nicht ein Glücksleben für dich nach unseren menschlichen Maßstäben. Das will er nicht, sondern er will ein fruchtbares Leben. Er will ein fruchtbares Leben für dich. Und dann wird er handeln nach Jakobus 5. Er wird dem Kranken helfen. Eigentlich wörtlich, er wird ihm Mut geben, Kraft geben, obwohl er die Krankheit nicht wegnimmt. Gott will kein Glücksleben für dich und mich, so nach unseren Maßstäben. Er will, dass unser Leben reift, Fülle gewinnt und für andere zum Segen wird. Das ist sein Plan für dich und mich. Und zur dritten Antwort, zur Warteantwort, das ist die schwierigste. Die erleben wir oft in der Fürbitte für andere. Das ist ja eine Form der Bitte, die Fürbitte. Und da ist oft dieses Warten angesagt, aus einem ganz schlichten Grund, weil wir den freien Willen, die eigene Entscheidung des anderen, die können wir nicht wegbeten. Das können wir nicht. Wir können ihn immer wieder hinbeten zu dieser Entscheidung. Aber selbst der Herr respektiert und achtet die Entscheidung. Das ist die Grenze unserer Fürbitte. Darum ist da oft die Warteantwort. Da steht diese junge Frau, stand vor mir, 15 Familienmitglieder dabei, alle mit richtig freudigen Gesichtern. Und Bischof Singh hat sie mir vorgestellt, das ist die Mahatma. Sie ist ein Kinderheimmädchen bei uns gewesen, 12 Jahre lang, weiße. Und dann kamen ihre Onkel, als sie so 16 war, gerade 16, und haben gesagt, wir haben einen Mann für sie gefunden, jetzt ist Zeit, dass sie heiratet. Und haben die Mahatma weggeholt. Wir haben zu ihnen gesagt, sie ist so begabt, wir haben sie eigentlich vorgesehen, dass sie eine weitere Ausbildung macht, dass sie mal Lehrerin wird. Nein, haben sie gesagt, die soll das nicht machen, die soll heiraten. Wir haben sogar gesagt, wir bezahlen euch das, was ihr an Verlust habt eventuell. Sie wollten nichts, nein, die muss heiraten. Es war ein Hindu, den sie heiraten sollte. Und sie hat dann schließlich gesagt, gut, ich tue das, aber ihr müsst wissen, ich bin eine Christin. Und zwei Dinge möchte ich machen, auf jeden Fall, auch wenn ich verheiratet bin, ich möchte weiter in der Bibel lesen und beten. Sie haben gesagt, ja gut, wenn du das so machst, es geht uns ja im Grund nichts an. Sie hat geheiratet. Die ersten Jahre ihrer Ehe waren unwahrscheinlich schwer, weil sie hat immer wieder versucht, auch zur christlichen Gemeinde zu gehen, und jedes Mal hat sie ihr Mann schwer verprügelt. Und sie hat mir dann erzählt, ich habe jeden Tag darum gebetet, Herr, öffne ihm doch das Herz. Und dann hat es 3,5 Jahre gedauert. Sie hat nie irgendwie ihrem Mann was gesagt, sondern auch nach der Schrift gehandelt. Ich will, dass die Frauen ihre Männer gewinnen ohne Worte durch ihren Wandel. Und dann hat er zum ersten Mal gesagt, ich staune über dich, wie du das so aushältst. Und ich frage, was ist die Kraft dahinter? Und dann konnte sie zu ihm reden, und ihr Mann ist Christ geworden, dann ihre Schwiegereltern und dann die Brüder ihres Mannes, die ganze Schwiegerfamilie. Und jetzt standen sie alle da beim Gottesdienst. So hat der Herr sie gesegnet. Er hat Frucht geschaffen aus ihrem anhaltenden Fürbittegebet, aus diesem Geduldsgebet. Bitten. Unser Beten als Bitten, es geschieht, das ist die zweite Überschrift, im Namen Jesu. Das wird ja in Vers 3 und 4, 4 und 5 hier ausdrücklich betont. Es ist ein Gott, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Im Namen Jesu beten. Das Notgebet, das hat ja eine besondere Verheißung. Wie sagt man immer, die Telefonnummer Gottes, wie heißt die? 50. Rufe mich an in der Not, Psalm 50, Vers 15, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der Volksmund sagt auch, Not lehrt beten, nicht immer. Not macht auch viele hart, bitter, abweisend. Wer hier zu Gott ruft in der Not, der ist schon ein Stück weit auf dem Weg zu ihm. Aber dann soll und darf er die nächsten Schritte gehen aus der Not, und du sollst mich preisen, hineinfinden in den Dank. Das Gebet geschieht in Jesu Namen. Das heißt zuerst, in Jesu Namen, ich bin durch ihn gerecht, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf als Kind zum Vater kommen. Ich gehöre zur Familie Gottes. Deshalb kann ich beten. In allen Variationen, nicht nur im Bitten, sondern Kinder, die begegnen ihren Eltern, dem Vater, der Mutter, mit allem, was sie bewegt. Der Apostel kann deshalb sogar sagen, betet ohne Unterlass. Das heißt, dass ich in allem, da muss ich jetzt gar nicht die Hände falten und niederknien oder die Augen schließen, sondern das ist mein ganzes Tagesgeschehen, immer wieder bestimmt. Herr Jesus, ich danke dir. Du, Herr Jesus, ich stehe jetzt vor dieser Begegnung. Geh du mit, hilf du mir, gib mir jetzt die richtigen Worte, schenk mir den Durchblick, benütze mich für dich. In dieser engsten Verbindung. Ich habe manches Mal Bedenken, wenn unsere, besonders die jungen Leute, das so betonen, ich halte meine stille Zeit. Und einer hat kürzlich zu mir gesagt, bei mir wird so lau in meinem Glauben. Ich habe jetzt beschlossen, ich packe noch eine halbe Stunde drauf. Bedeutet ja was für junge Leute. Morgens um 6 aufstehen. Und dann eine Stunde lang stille Zeit, das ist schon recht. Aber die stille Zeit ersetzt nicht das ständige Gespräch mit Jesus. Die stille Zeit ist mehr dazu da zum Hören. Dass ich zur Stille komme und dass ich meinen Herrn höre aus seinem Wort und auf mein Beten hin. Das ist der tiefste Sinn der stillen Zeit. Und dann wird aus meinem Bitten Anbetung und Lob. Im Namen Jesu beten, das heißt, ich bete, weil ich durch ihn ein Kind Gottes bin. Im Namen Jesu beten, das heißt zum Zweiten, das ist eigentlich der griechische Sprachgebrauch, auf Konto von. Da gehe ich einkaufen beim Edeka und lade meinen Wagen richtig voll mit allem, was da mir in die Augen sticht und habe dann richtig gut geladen und dann gehe ich an die Kasse und sage, Sie dürfen das jetzt alles tippen, aber das bezahlt der Manfred Frasch, der kommt dann vorbei. Das ist auf Konto von, ob die das macht, ist eine andere Frage, aber die Kassierin, aber der Herr macht das, auf Konto von. Ich komme, weil Jesus gehandelt hat, weil Gott schon längst für mich alles gegeben hat. Das können wir zum Beispiel von Israel lernen. Jedes Gebet in Israel beginnt mit dem Lobpreis des allmächtigen Gottes, des Schöpfers. Wir beten dich an, du König des Himmels und der Erde, der du die Welt geschaffen hast. Und dann kommt gleich ein zweites bei den hohen Festtagsgebeten, immer in der Liturgie im Gebet drin, der du uns durch das Schilfmeer geführt hast und errettet hast aus der Hand der Ägypter. Das heißt auf Konto von, Herr, du hast ja schon alles getan, unser christliches Beten, Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist für uns gestorben. Du hast dein Leben gegeben, damit ich leben kann. Du sprichst mir zu, ich lebe, du sollst auch leben. Ich gehe deiner Ewigkeit entgegen. Da ist geschehen. Ist eigentlich egal, wie mir es ist. Ob ich mich jetzt so gerade fühle oder nicht, ich weiß, er ist für mich. Er hat alles getan, er ist mir gut. Das ist die Grundentscheidung überhaupt in unserem Leben als Christen. Das denke ich immer wieder bei mir und aus Gesprächen mit manchen anderen an der Stelle. Das sitzt bei uns noch, wo wir sehr viel lernen müssen. Wir brauchen vor Jesus keine Angst zu haben. Wir brauchen vor Jesus keine Angst zu haben. Das ist ein einfacher Satz, aber ein ganz schwerer. Weil grundsätzlich jede Religion, die es auf dieser Erde gibt, jede, die ist eigentlich aus dieser Wurzel der Angst vor dem Göttlichen geboren, gespeist. jede Religion. Und wenn wir sagen, als neue Leben, auch in unserem Beten, dann heißt das, ich brauche, das ist ein revolutionärer Satz, ich brauche vor Gott, vor Jesus, keine Angst zu haben. Weil diese Grundentscheidung steht ein für alle Mal fest, er ist mir gut. Mich seit ich das für mich selber noch einmal bei einem, wo ich mich mit Worten beschäftigt habe, mal beim aaronitischen Segen, da ist mir das aufgegangen. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. So sagt der Herr, das soll der Aaron Israel zusprechen. Das sagen wir heute als Segen Gottes. Wenn man das ganz wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich, Gott wird rot vor Freude, wenn er dich sieht. Muss man sich mal vorstellen. Gott wird rot vor Freude, wenn er dich und mich sieht. So wie das junge Mädchen, wenn sie ihren Angebeteten sieht, und dann färbt sich das leicht rot, rötlich. Gott wird rot vor Freude, wenn er dich und mich sieht. Das ist seine Liebe zu uns. Wir brauchen vor Gott, vor Jesus keine Angst zu haben. Auch und gerade bei unserem Versagen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Der Herr Jesus, er will nichts mehr, als dass er in unserem Leben mir zurechthelfen, zurechtbringen, vergeben kann. Wenn das bei mir geschehen ist, dass ich ihm angefangen habe zu vertrauen, dass ich das sagen kann, Herr Jesus, du sollst in meinem Leben der Bestimmer sein. Ab dem Moment hört es auf, dass ich Angst vor ihm habe. Furcht ist nicht in der Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Im Namen Jesu beten, das heißt in dieser unumstößlichen Gewissheit beten, der Herr ist mir absolut gut. Ich brauche keine Angst zu haben. Wie heißt in diesem Lied? Ich kann es nicht mehr ganz, aber den Anfang darf ich wiederkommen mit derselben Schuld. Hast du nicht verloren, endlich die Geduld? Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann es jemand? Wäre dankbar, wenn es jemand findet. Aber ich weiß, dass es jetzt so weitergeht. Es ist unmöglich, dass er mich nicht mehr annimmt. Ich darf wiederkommen. Es wird ausdrücklich gesagt im Hebräerbrief, er ist unser Fürbitter. Oder im 1. Johannes 2, Vers 1. Er bittet für uns. Er steht für uns ein. Im Namen Jesu beten, das heißt, ich darf die Angst ablegen. Die Angst ablegen. Es gibt sogar dieses Wort, wo Jesus einmal sagt, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Ich meine, in einer Predigt gehört, das vergesse ich nicht mehr, wie der Prediger gesagt hat, wisst ihr, das ist so, da versammelt Gott alle seine Engel um sich und dann zeigt er dein Bild und sagt, das schau her, das ist mein Kind geworden. Ein Sünder, der Buße tut. Das ist mein Kind, so wie wir die Bilder unserer Kinder oder Enkelkinder zeigen, im Himmel wird Freude sein. Wir dürfen gerade in unserem Versagen, gerade in unserem Schuldigwerden, wir dürfen darauf vertrauen, der Herr Jesus macht nichts lieber, als mir zurechtzuhelfen, zu vergeben, zu heilen, zurechtzubringen. Im Namen Jesu beten, das heißt zum Dritten, den Gottes Willen erkennen. Jesus hat ja klar den Willen Gottes gesagt. Das Vaterunser hat er uns gegeben. Wenn ihr betet, dann betet so. Diese Bitte, dein Wille geschehe, die schleicht sich in unser Beten oft als Ausweichbitte ein. Herr, ich wollte es ja gern so, aber dein Wille geschehe, dann bin ich schon gewappnet, wenn es nicht so kommt, wie ich will. So ist das nicht gemeint. Noch einmal, dein Wille geschehe, das heißt, Herr, ich bin mit allen Fasern meines Herzens daran interessiert, dass du in meinem Leben deinen Wachstumsplan vollziehen kannst. Ich will alles andere lassen. Ich will das ergreifen, was du für mich willst. Das will ich. Und das gilt natürlich für so wichtige Fragen wie die Frage der Ehe, die Frage der Arbeit. Herr, ich will nicht meinen Kopf durchsetzen, dein Wille geschehe. Ich will hineinfinden in das, was du für mich vorbereitet hast. Das ist diese Bitte, dein Wille geschehe. Natürlich gilt, ich komme jetzt noch einmal zu diesem Beispiel, da ist ein Christ, bewährter Christ. Die Diagnose heißt Krebs. Als erster Satz gilt, und das ist unumstößlich, Gott will keine Krankheit. Das darf ich so stehen lassen. Gott will keine Krankheit. Und deshalb steht ja Jakobus 5 in der Bibel. Gott will keine Krankheit, das heißt aber nicht, dass er alle Krankheit heilt, sondern er benutzt Krankheit. Er wirkt dadurch für uns und für andere Segen. Dass wir uns das immer bewusst machen. Mein Leben ist ja nicht nur in dem, dass ich erfüllt lebe, sondern dass mein Leben für andere brauchbar ist, für andere zum Segen wird. Und dazu benutzt der Herr auch Krankheit. Die Krankheit ist ein Zeichen der gefallenen Schöpfung. Ist ein, wie hat einer gesagt, Krankheit ist der Antrittsbesuch des Todes. Aber dadurch schafft Gott auch in meinem Leben. Im Namen Jesu beten, wir kommen das nächste Mal drauf, wenn der Paulus seinem Mitarbeiter schreibt, ganz klar und kurz, trink auch ein wenig Wein und nicht nur Wasser, um deines Magens willen, weil du oft krank bist. Er unterstellt dem Timotheus nicht mangelnden Glauben, sondern er stellt fest, du in deiner angeschlagenen Gesundheit, du bist ein mächtiges Werkzeug des Herrn. Im Namen Jesu beten, hineinfinden in diesen Willen. Das heißt dann drittens im Gebet reifen. Noch einmal, Jesus in Gethsemane. Das war ja eine wirklich zugespitzte Situation. Der Herr Jesus, der war absolut am Tiefpunkt, in tiefster Depression. Er sagt ja selber, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er fing an, zu zittern und zu zagen. Da ist Jesus in tiefster Depression. Ich kann nicht. Und dann kommt diese Bitte, dein Wille geschehe. Vater, ich will hineinfinden in den Weg wieder, den du für mich vorgesehen hast. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da reift Jesus. Während seinem Beten findet er wieder hinein in den klaren Gotteswillen. Merkt ihr das manchmal, wie euer Gebet sich verändert? Wenn wir am Beten bleiben um dieses oder jenes Anliegen und dann merken wir, dass ich immer deutlicher erkenne, diese Richtung geht's und ich kann immer klarer mich hineinbeten in den Willen Gottes. Im Gebet reifen. Das hat der Herr Jesus erlebt. Er war, so schreibt der Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18, versucht. Eigentlich wörtlich kernecht machen. Und dann findet er in den Willen Gottes und bejaht ihn. Dann kommt er zu seinen Jüngern und sagt, steht auf, die Stunde ist da. Jetzt geht er diesen Weg. Jetzt geht er ihn. Er hat an dem, was er litt, so sagt der Apostel, gehorsam gelernt. Hören. Hören. Genau dasselbe bei Paulus, wir haben es ja vorher angesprochen. Lass dir genügen. Wörtlich steht hier eigentlich, du hast dein Auskommen. Du hast dein Auskommen. Im Gebet reifen, Paulus sagt hier ausdrücklich, nicht nur die Bitte, obwohl er das als erstes nennt, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Bitte, Anbetung, Fürbitte, Danksagung. Ich bin hängen geblieben eigentlich, Danksagung für alle Menschen. Das ist eine Form des Gebets, die habe ich jetzt für mich noch selten geübt. Ich habe manchmal gesagt, Herr, ich danke dir für den oder die, für alles, was du da an Segen gewirkt hast, aber Danksagung für alle Menschen. Das heißt eigentlich wirklich, dem anderen Gutes, Wachsendes wünschen. Das ist eine Grundhaltung in meinem Herzen. Wir Schwaben, wir tun das. Wir sagen, grüß Gott. Gott grüße dich, er begegnet dir. Kam eine Frau im Altenheim, die stammt da aus Norddeutschland und die hat gesagt, ist das eigentlich nicht Gotteslästerung? Wenn man den Namen Gottes so oft ausspricht, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Wie gesagt, ich denke nicht. Natürlich tun das viele auch gedankenlos, aber es tun auch Menschen, die bewusst das nicht gebrauchen. Bei uns in Rui zum Beispiel, das haben wir als Kinder erlebt, da gab es den Gröberskalle, der war ein erklärter Kommunist. Das hat jeder gewusst, ein guter Kommunist, der war auf dem Rathaus, stellvertretender Bürgermeister, hat sich sehr für die Menschen eingesetzt. Wenn man einem Gröberskalle begegnet ist, hat gesagt, grüß Gott, dann hat er immer gesagt, guten Tag. Der hat es bewusst vermieden, er hat gewusst, was da dahinter steht. Danksagung für alle Menschen, dass ich dem anderen Gutes, Wachsendes wünsche. Jesus ist das Thema, Matthäus 5. Bittet. Für die, die euch beleidigen und verfolgen, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Gutes für den anderen erbitten, das ist eine Grundhaltung unseres Betens. Seine Grundhaltung. Da bleibe ich selber frei von Bitterkeit. Das hat ja einer mal deutlich gesagt, wenn ich dem anderen etwas nachtrage. Wer trägt denn? Ich? Nicht der andere. Nicht der andere. Ich trage das. Ich mache mir's schwer. Da kommt diese Lehrerin zu ihrem Seelsorger und sagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich seit Monaten, der Rektor, der ist mir wirklich nicht mehr gut gesund, der mobbt mich und überall, also ich halte es nicht mehr aus. Und dann schaut sie der Seelsorger an und sagt zu ihr, hast du eigentlich für deinen Rektor schon einmal gedankt? Bist du ganz aufgeregt, wieso soll ich danken für den, der mir das Leben so schwer macht? Und ihr Seelsorger sagt dann zu ihr, da hat dir Gott einen Menschen gegeben, an dem du dich bewähren kannst. Ist auch eine Sicht. Danksagung für alle Menschen. Dass wir das wieder neu einüben, nicht verzwungen irgendwie. Herr, ich könnte ihm am liebsten den Hals zudrehen, aber ich danke dir, das ist, hat keinen Wert. Ich darf das auch aussprechen. Herr, mir fällt das unwahrscheinlich schwer, diesem Menschen zu begegnen in seiner Art und was er schon alles mir angetan hat. Aber ich komme zu dir und danke dir, dass ich trotzdem an dir festhalte. Und ich möchte dich bitten, dass du in seinem Leben auch wirkst. Ich sage das noch einmal so deutlich, wo du mit einem anderen unversöhnt bist. Wo du mit einem anderen unversöhnt bist. Ob im offenen Streit oder in deinem Herzen. Da wird dein Glaube nicht mehr wachsen. Da wird es abfallen. Ich habe zu meinem Geburtstag einen Bonsai bekommen. Wisst ihr, was ein Bonsai ist? Ja, der war gewaltig schön. Der hat Blätter gehabt, unwahrscheinlich viel. Und dann kaum stand er bei mir, dann hat es angefangen zu rieseln. Und meine Frau hat alles versucht, aber der Bonsai, der wurde zunehmend kahl. Es hat eine fürchterliche Glatze. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das ist ein Bild. So ist es, wenn ich mit einem anderen Menschen unversöhnt bin. Da fällt es ab. Ich schaue jetzt mit Begeisterung auf den Bonsai. Seit ich von Indien da bin, der wächst wieder. Da kommen wieder Blätter. Also he ist er nicht. Sondern der treibt wieder. Es ist mir jeden Tag eine Freude. Schaue ich immer, wenn ich in meinem Zimmer bin, im Studierzimmer, drehe ich mich um und schaue nach dem Bonsai und freue mich, dass der wieder treibt. Aber nimm das jetzt einmal für dich ganz persönlich. Wo du mit einem anderen Menschen unversöhnt bist, da fällt dein Glaube langsam aber sicher ab. Das ist der Hintergrund, dass der Apostel hier schreibt, Danksagung für alle Menschen. Und ein letzter Gedanke noch. Unser Beten, wir können alle schon ein Gebet miteinander lernen, dass wir einmal im Himmel beten. Wir kennen den Wortlaut jetzt schon. Wisst ihr, was das ist? Welches Gebet? Offenbarung 15, Vers 3. Die unzählbare Schar vor dem Thron Gottes. Und da wird ausdrücklich gesagt, was sie beten. Sie sangen das Lied des Mose. Ich bin auch jetzt bei den Bibelarbeiten in Indien aufgegangen, wo ich über Mose gesprochen habe. Das Lied des Mose, 1. Mose 15, 1 bis 19. Und ich habe mich dran gemacht, diese 19 Verse auswendig zu lernen, damit ich sie im Himmel kann, damit ich sie nicht erst lernen muss. Da steht schon in Vers 3 im Lied des Mose der Jesusname. Du, Herr, bist uns Jehoshua, steht im Hebräischen dort. Lasst uns miteinander dieses Gebet auswendig lernen. Das werden wir im Himmel miteinander vor dem Thron Gottes singen. 1. Mose 15, 1 bis 19. 2. Mose 15, jawohl. Nach dem Durchzug durchs Meer. Unser Beten in Telugu, da gibt's ein Wort für Vater. Das singen sie immer bei den Gottesdiensten. Tantri heißt das. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe gesagt, ihr singt so oft, ich kann Telugu der Spur nach, aber das Wort ist mir noch nicht aufgefallen. Ihr singt immer Tantri Naina. Was heißt Naina? Und dann hat mir der Sing erklärt, Tantri, das ist eigentlich geehrter Vater. Und Naina heißt Papa. Also sie beten immer beides zusammen. Geehrter Vater, unser Papa. Das christliches Beten, das neues Beten. Herr Jesus, wir loben dich. Wir beten in deinem Namen. Du hast uns zu Kindern Gottes gemacht. Du hast alles für uns getan und deine Liebe steht außer jeden Zweifels. Und es ist deine größte Freude, uns zu helfen, zurechtzubringen, hineinzubringen in diesen Wachstumsplan unseres Lebens. Das ist neu. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nicht resignieren. Wir dürfen mit allem und in allem zu dir kommen. Und du gibst uns deine Gegenwart. Wir beten dich an darüber. Und jetzt weißt du auch, was unser Beten oft hindert. Ich bitte dich, jetzt heute Abend, wo jemand da ist, der unversöhnt ist mit einem anderen. Du selber sagst dann, lass alles andere, geh hin, versöhne dich, dass wir wieder frei werden. Dass wir frei werden im Hinwachsen zu dir. Danke, dass wir so in der Abendbibelschule auf dich hören dürfen. Danke, dass wir die Bibel haben und dass du uns persönlich anredest. Amen.